Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Josh Allen ist eine Wurst und die Pets sind Kacke. Florian out.
Ja, und damit starten wir in die Vorschau zur AFC East. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, der liebe Kollege Florian Schmidt, er ist nicht da, hat uns ein kürziges 3-Sekunden-Take geschickt zur AFC East. Wir wollen das natürlich ein bisschen aufdröseln und mal ein bisschen genauer machen und vielleicht auch beweisen, wieso Florian sich vielleicht falsch liegt. Deswegen, wir wollen uns natürlich genau mit beschäftigen in der Division, wo ja zum ersten Mal seit sehr langer Zeit Tom Brady nicht Quarterback sein wird, in Inges Patriots gehen, zum ersten Mal seit 2000 mit einem neuen Quarterback an den Start. Das ist natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten. Wir werden natürlich genau drauf schauen, natürlich aber auch mit anderen Teams beschäftigen. Tank for Tour, die Dolphins sind mit dabei, der Hype ist bereits groß. Und bei den Bills und Jets sind zwei Quarterback, die unter einem gewissen Druck stehen. Mit Josh Allen und Sam Darnold, die Quarterbacks aus der berühmten 2018er Class und auch bei den Dolphins mit Josh Rosen, den Dritten, mit dabei. Und auch sie stehen natürlich unter Druck, denn das dritte Jahr könnte für sie ein entscheidendes sein, mit Blick auf ihre zukünftige Karriere in der NFL. Deswegen schauen wir genau drauf. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir heute einen Gast eingeladen, also eine kleine und eine feine Runde. Das ist liebe Stefan Reichel. Hallo Stefan.
Servus, hallo.
Ja, Stefan, lass uns mit den Miami Dolphins anfangen. Das Team, was ja letzte Saison am schlechtesten gewesen ist, am schlechtesten abgeschnitten hat, so machen wir es ja traditionell bei mir immer so. Mit dem Namen anfangen, Tua Tagovailoa. Er ist jetzt gepickt worden von den Miami Dolphins. Es war erwartet worden, dass es so entsprechend passiert. Und deswegen, ja, der Hype ist groß. Schon vom ersten Training hat man schon gehört, die Würfe haben allen sehr gut gefallen und wir sehen schon den Hype-Train für Tua, Starter in Week 1, sehen wir schon losfahren, oder?
Puh, also, ich würde es nicht gut finden. Aber ich fand das auch schon wieder übertrieben. Also ich habe das Video auch gesehen, wenn wir uns da auf dasselbe beziehen. Das war eine einfache Outroute, die er angeworfen hat. Das war jetzt ein guter Pass, aber es war jetzt meiner Meinung nach nichts Weltbewegendes. Und ich weiß gar nicht, ob es ihm so gut tun würde, weil er natürlich einfach eine wahnsinnig schwere Verletzung auch in der College-Saison hatte. Und ob er zu 100% fit ist, ist natürlich wieder die andere Frage dann am Anfang der Saison. Dass er ab einem gewissen Zeitraum für Ryan Fitzpatrick übernehmen wird, ich glaube, das sollte uns doch allen bewusst sein. Ich glaube, die ersten Spiele werden dann darf nochmal Ryan Fitzmagic seine Magie uns ein bisschen spüren lassen.
Das denke ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass Tua sofort startet, beziehungsweise sofort starten sollte. Ich denke, da muss man natürlich auch noch ein bisschen berücksichtigen. Ne? Rookie Quarterback, das ist immer noch mal ein bisschen was anderes und zumal auch natürlich auch einige Sachen gibt, die man natürlich bedenken muss. Denn wenn wir uns mal zum Beispiel angucken, O-Line ist natürlich in solchen Sachen immer sehr, sehr wichtig. Und wenn wir uns die O-Line angucken von den Miami Dolphins, da müssen wir feststellen, da gibt es komplett neue Leute. Eric Flowers ist dazugekommen, auch der Center Ted Karras ist dazugekommen. Zudem hat man drei Offensive Linemen sich in den ersten vier Runden geholt. Also man merkt schon auf jeden Fall, es ist Größe mit dabei, das fällt auf. Aber natürlich auch das Thema, die werden nicht sofort super gut sein. Also da ist natürlich schon die Gefahr auch mit dabei, dass natürlich Tua, der auch schon ein bisschen verletzungsanfällig im College gewesen ist, dann vielleicht wieder mit einer Verletzung rausgehen könnte. Und da sollte man natürlich dann aus Sicht von der Franchise natürlich enorm vorsichtig mit sein, Stefan, dass man dann nicht, ja, vielleicht dann nach 2-3 Wochen dann wieder damit Ryan Fitzpatrick stellt, wenn man einen Quarterback aufgestellt hat und der sich schon das Kreuzband gerissen hat und das natürlich dann auch nicht so ein guter Start ist für den Rookie-Quarterback.
Nein, auf keinen Fall. Also die O-Line ist wirklich grundsaniert worden. Nur
war gut, finde ich. Kommt noch dazu, aber ja.
Ja, nur der Right Tackle Jesse Davis ist noch da, sonst wirklich komplett neue Starter. Man hat sich auch, wie du schon gesagt hast, im Draft da einige Spieler geholt. In der ersten Runde zum Beispiel Austin Jackson von USC, der wahrscheinlich auch starten wird, obwohl ich das sehr, sehr schwierig finde, das Thema, da der auch von vielen Draft-Scouts als
Developmental Player bezeichnet.
Genau so. Ich wollte mich jetzt nicht verletzen.
Ist schon spät.
Verzeiht es mir, genau. Man hat wirklich gesagt, er wird sicher noch 2-3 Jahre brauchen, bis der ein solider Tackle sein wird und dass man ihm dann noch einen Rookie-Quarterback gibt, der sicher auch in der Pocket den einen oder anderen Fehler machen wird, der vielleicht ein bisschen hypersensibel sein könnte. Das, glaube ich, hilft auch nicht dabei. Und dass natürlich dann auch der neue Franchise-Quarterback da vielleicht sich verletzt, das, glaube ich, will doch keiner. Allgemein finde ich aber den Move gut, dass man sich auf in der O-Line erneuert hat. Man hat zum Beispiel aber auch auf Running Back einiges getan mit einem Jordan Howard und einem Matt Breeder. Hat man da wirklich ein solides Duo jetzt meiner Meinung nach. Wide Receiver sollte auch ganz okay sein, obwohl Albert Wilson, soweit ich weiß, für die Saison geopt-outet ist. Aber man hat immer noch einen Devontae Parker, der mir letztes Jahr so das ein oder andere Fantasy-Match gewonnen hat. Man hat noch einen Preston Williams, der auch ganz okay ist. Und auf Tight End einen Mike Gesicki, der hoffentlich endlich mal seinen wahren Durchbruch schafft.
Also Mike Gesicki hat es im zweiten Jahr schon eher gezeigt, was man von ihm erwartet hat. Ich denke, vielleicht kann man es jetzt dann noch ein bisschen mehr sehen. Ich denke, da hilft ihm auf jeden Fall Brian Flores als Head Coach und natürlich dann auch der neue Offensive Coordinator, den man geholt hat mit Chan Gailey. Ein bisschen überraschend der Move gewesen. Da hat keiner mit so wirklich gerechnet, dass Chad O'Shea nach einem Jahr schon gehen muss. Aber Chan Gailey hat vor 20 Jahren den Dolphins zum letzten Playoff-Sieg geholfen. Vielleicht klappt es ja wieder, aber ich denke, das ist in diesem Jahr noch definitiv zu früh, denn du hast angesprochen, Wide Receiver Core. Er ist okay, Albert Wilson wird natürlich fehlen, noch Allen Hurns, den man ja eigentlich verlängert hat im November, ist auch nicht mit dabei. Die Saison hat auch die Opt-out-Situation, also Option gezogen. Und somit haben wir mit Preston Williams, der gute Ansätze gezeigt hat als undrafted Free Agent letztes Jahr und auch einem Devontae Parker, zwei gute Leute. Aber dahinter fehlt es halt natürlich so ein bisschen. Also da muss man dann schon wirklich so ein bisschen hoffen, dass da der eine oder andere so ein bisschen upsteppt. Natürlich hat man mit einem Jakeem Grant einen soliden Player, der jetzt nicht überragend ist, aber durchschnittlich mit dabei ist. Und sonst muss man natürlich entsprechend hoffen, dass sich Gary Jennings, einen Mac Hollinson oder auch einen Isaiah Ford entsprechend steigern können. Da werden sie auf jeden Fall gefordert sein. Ich denke, das müssen wir dann auch schon sagen. Und natürlich die beiden Running Backs, Breeder, Howard, da geht es vor allem auch darum, dass die beiden fit bleiben, denn das haben sie in den letzten Jahren nicht immer geschafft. Und deswegen mal gucken dann natürlich, inwiefern das Running Back Duo dann natürlich entsprechend auf dem Feld sein wird, denn wir haben es gesehen, Kellen Ballage, 1,8 Yards per Carry, ist schon relativ wenig, also da muss auf jeden Fall auch einiges besser werden. Kommen wir zur Defense, die ja auch grundsaniert wurde und ein bisschen so nach und nach, nachdem man ein, zwei Leute hat ziehen lassen müssen, hat man sich jetzt mit Byron Jones in der Free Agency natürlich einen absolut starken Mann geholt, also das ist schon wirklich überragend gewesen, dass man sich diesen Spieler dort holen kann, einer der besten Cornerbacks, den man dort finden konnte auf dem Open Market, sogar der beste, den es verfügbar war. Zudem auch wirklich eine interessante Situation, wie man dort hat, mit Eric Rowe mit dabei, also man merkt dort, dass die Idee von Brian Flores mit viel Defensive Backs einfach zu spielen, dann wirklich da viele Tiefe mit dabei zu haben, das ist so die Idee, die er mitbekommen hat von Bill Belichick.
Also die Secondary liest sich echt gut, meiner Meinung nach. Xavier Howard, Byron Jones, man hat sich auch noch Verstärkung im Draft gesucht. In der ersten Runde hat man von Auburn Noah Igbinoghene geholt, der sich auch seinen Impact schon im ersten Jahr zeigen kann. Auf Safety wird man wieder mit Bobby McCain und Eric Rowe gehen. Das sollte allgemein wirklich solide sein. Linebacker Jerome Baker und Raekwon McMillan werden auch wieder okay sein. Also für mich ist die Defense wirklich komplett durchschnittlich. Corner ist wirklich gut. Pass Rush finde ich jetzt ein bisschen so schwierig. Kyle Van Noy ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Shaq Lawson war gut bei den Bills, aber ob der selben Impact auch heuer wieder bei den Dolphins zeigen kann und wird, ist meiner Meinung nach ein bisschen fraglich. Und mit Christian Wilkins hat man auch einen guten Spieler, der jetzt in sein zweites Jahr in der NFL geht. Und somit glaube ich, dass das wirklich ganz okay sein wird. Ich habe schon gesagt, Durchschnitt. Ich glaube, das wäre auch schon mal ein Kompliment für die Dolphins, wenn sie mal durchschnittlich wären. Ja.
Ich finde einfach, das, was man aktuell dort macht in Miami, das hat einfach Hand und Fuß. Klar, es sind jetzt nicht über die überragenden Spiele, aber man hat zum Beispiel so immer mal wieder eine Top-Leute geholt, wie zum Beispiel jetzt einen Byron Jones, einen Tua. Also es sind so wirklich so Leute dabei, wo man denkt, ja, okay, ey, die können diese Mannschaft nochmal so einen Push geben, denn man muss natürlich jetzt gucken, ne, Tom Brady ist natürlich jetzt entsprechend nicht mehr in der Division mit dabei und dann geht es natürlich darum, möglichst die Dynasty der Patriots zu beenden und entsprechend sich dafür aufzustellen und das machen die Dolphins wirklich aktuell sehr gut, finde ich. Da sind junge Talente mit dabei, auch finde ich, Nick Needham hat letzte Saison wirklich gute Ansätze gezeigt, der Cornerback, da fand ich, war ich echt beeindruckt, was er dort gezeigt hat, habe ich mir auch direkt mal für mein Fantasy-Team oder für mein Dynasty-Team geholt, weil das durchaus sehr solide aussah, was er dort als Cornerback hat gemacht und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt noch auf diese Dolphins, das Dolphins-Team, das sollte man sicher nicht außer Acht lassen. Klar, das Schedule ist schwierig für alle Teams in der AFC East, denn man trifft in den Division in Games auf die NFC oder die NFC West und die AFC West, also absolute Top-Teams. Das wird natürlich entsprechend schwierig werden, aber ich denke, das kann man schon sehen, dass sie wirklich was zeigen können, denn man muss schon sagen, am Ende der Saison waren die wirklich richtig gut, haben die Patriots nur zu 24 Punkten erlaubt und gegen die Colts auch nur 12 Punkte. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf, was diese Defense dann noch zeigen kann. Dieses ganze gesamte Team, die Miami Dolphins, mit Sicherheit nicht dieses Jahr der hohe Punkt, aber 1, 2, 3 Jahre gibt dem Team mal und dann ja, bin ich sehr gespannt, inwieweit sie dann ganz, ganz oben mit angreifen können. Aber Stefan, ich denke, wir sind uns einig, das wird ja am Platz 3 mit 4 mit den New York Jets gehen, oder?
Ja, also das wird ein Kampf werden mit den New York Jets. Ich sehe aber die Dolphins eindeutig vorne. Für mich ist das Roster allgemein viel qualitativer aufgestellt, aber es fehlt die Erfahrung und man merkt halt einfach, dass sie sich noch in einem Rebuild befinden. Das wird noch ein Zeitchen dauern, bis sie dann wirklich um die Division mitspielen können. Aber es wird auf jeden Fall ein Schritt nach vorne sein, auch letzte Saison.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Dolphins-Team. Ich mache jetzt kurze Pause und komme dann gleich zu den New York Jets und dem Team, was von Adam Gase geführt wird. Und muss natürlich über das Team sprechen. Wir sind natürlich sehr gespannt. Da gab es auch ein bisschen Veränderung im Team. Mal gucken, ob das reichend wird, um dann mal wieder eine positive Rekord zu bekommen. Wird natürlich, wie gesagt, ein bisschen schwierig, aber ist aktuell keine tolle Phase, in der sich die Jets befinden. Aber dazu gleich mehr hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, und wir kommen jetzt zu den New York Jets, dem Team, was aktuell keine gute Phase durchmacht. Viermal in Folge eine Losing Season gehabt, damit den eigenen Negativrekord eingestellt von 1962 bis 65. Zudem 6-mal in den letzten 10 Jahren mindestens eine Losing Season gehabt und seit 9 Jahren nicht mehr in den Playoffs gewesen. Zweitlängste in der NFL-Geschichte oder in der eigenen Teamgeschichte bei ihnen. 1970 bis 1980 haben es auch mal geschafft, so lange nicht in den Playoffs zu sein. Also sie sind jetzt gefordert, das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Das Team muss jetzt liefern und da wird mit Sicherheit auch Adam Gase gefragt sein. Denn, Stefan, wir müssen auch ganz ehrlich sein, er hat bisher nicht den Turnaround geschafft, den man sich erwartet hat. Und es könnte auch das Do-or-Die-Jahr sein für Adam Gase.
Adam Gase ist für mich einer der Top-Kandidaten, der zurzeit am Hot Seat sitzt. Ich verstand das Signing da schon nicht, weil er bei den Dolphins ja auch wirklich nicht gut war.
Ja.
Aber anscheinend gibt es ja bei den Jets so ein bisschen die Tendenz, dass man sich dann von die Division-Rivalen sich dann immer so ein bisschen die gescheiterten Headcoaches nimmt. Bei einem Rex Ryan hat es, war es tatsächlich andersrum. Da ging er von den Jets zu den Bills. Aber Rex Ryan war jedenfalls ein guter Headcoach für die Jets mit Mark Sanchez damals noch. Ist ja auch egal. Jedenfalls glaube ich nicht, dass Adam Gase nach dieser Saison noch der Head Coach sein wird. Er hat wirklich ein Do oder Die hier, aber der Roster unterstützt ihn in keinem Fall und auch seine Spielerbeziehungen sind anscheinend nicht die besten. Man hat da schon gehört, dass er sich mit Le'Veon Bell wirklich das ein oder andere Mal stark gestritten hat und dass auch wirklich beide nicht mehr miteinander arbeiten und trainieren möchten. Das sind natürlich, sage ich mal, suboptimale Voraussetzungen.
Sind auf jeden Fall suboptimale Voraussetzungen für ein Team, was ja unter enormem Druck steht. Man muss schon eigentlich jetzt mal einen Playoff-Run erwarten und zumindest mal eigentlich in die Richtung gehen können, denn er hat mit Sam Darnold jemanden sich damals geholt, relativ früh, Pick Nummer 3, damals im 2018er Draft, und ja, sich erhofft, dass man mit Adam Gase entsprechend seine Qualitäten hervorbringen kann. Stefan, wir haben jetzt 2 Jahre Sam Darnold gesehen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, da waren Höhen und Tiefen mit dabei, aber so richtig die Erwartungen, die alle an ihn hatten und die Versprechen, die man sich davon erhofft haben, sich ihn zu holen, so richtig hat er sie noch nicht erfüllen können, oder?
Nee, auf keinen Fall. Also vor dem Draft war für viele mit einem...
Nummer 1 No-Brainer war er eigentlich.
Also er war bei den meisten wirklich der Nummer 1 Quarterback, wenn man ehrlich ist. Und er hat die Erwartungen auf keinen Fall erfüllt. Wenn man allgemein zurückschaut, war die Quarterback-Class bis auf den Lamar Jackson vielleicht komplett überraschend, weil die anderen auch bis jetzt noch nicht so performt haben, wie sie vielleicht sollten. Aber im Endeffekt... Ja, war auch zum Teil verletzt, hatte ja letztes Jahr pfeifisches Drüsenfieber, hat deshalb auch einige Spiele nicht gespielt. Und im Endeffekt hat er auch 2 Jahre mit einem verdammt schlechten Supporting Cast in der Offense. Das macht es natürlich auch nicht besser, aber er hat auch nicht gut gespielt. Und dann kommt alles zusammen und somit könnte das wirklich auch für Sam Darnold wieder ein Do-or-Die werden, genauso wie für Adam Gase. Und somit macht die ganze Situation für die Jets natürlich noch prekärer.
Auf jeden Fall, das macht es viel mehr prekärer. Und wenn wir uns jetzt mal seinen Supporting Cast angucken, wirklich besonders besser geworden ist er jetzt nicht. Man hat Robbie Anderson verloren, der jetzt den Carolina Panthers gewechselt ist, und hat sich dafür geholt einen Brashad Perryman, der ja gute 5-6 Spiele hatte bei den Tampa Bay Buccaneers, aber auch ansonsten vorher nicht super viel gerissen hat. Zudem hat man sich mit Denzel Mims im Draft einen Spieler geholt, der viel Big Play Potential besitzt. Und dieses Trio muss im Endeffekt, mit Jamison Crowder, muss im Endeffekt für Qualität sorgen, für Plays sorgen, denn dahinter ist nicht viel und auch Le'Veon Bell wird gefragt sein. Also das ist alles jetzt nicht so, wie ich sagen würde, Stefan, damit ist er jetzt definitiv da und damit hat er die Waffen, um die Jets in die Playoffs zu führen.
Nee, also das ist wirklich nicht sonderlich gut. Also Le'Veon Bell konnte in keinster Weise an die Leistungen anknüpfen, die er bei den Steelers gezeigt hat. Sein Holdout für das Jahr wird wahrscheinlich als einer der schlechtesten Moves überhaupt eingehen. Erstens hat er natürlich weniger Geld bekommen und zweitens spielt er noch verdammt schlecht dazu. Das ist beides ganz blöd gelaufen für ihn. Ja, Wide Receiver hast du eh schon gut analysiert. Das wird jetzt auch wirklich nicht toll werden. Also allgemein, glaube ich, wird die Offense wie in den letzten Jahren extrem schlecht sein. Letztes Jahr waren sie Nummer 31 in Offensive Efficiency. Ich glaube, die Tendenz wird auch heuer wieder in diesem Bereich sein.
Also das Gute immerhin, das sollen wir auch die Jets anrechnen, die O-Line ist verstärkt worden, man hat sich mit Connor McGovern ins Center geholt, man hat sich Greg Van Roten geholt in der Free Agency, zudem hat man sich in Draft mit Mickey Becton, einer der starken Offensive Tackle bedient, die wirklich sehr, sehr gut sind. Also da hat man auf jeden Fall ein bisschen was getan, um seinen Quarterback entsprechend zu unterstützen, um da einfach ein bisschen mehr zu sorgen, dass er einfach ein bisschen mehr Zeit bekommt. Ob das wirklich funktionieren wird, wir werden es natürlich abwarten. Becton braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber natürlich aufgrund seiner Größe und seines Gewichts ist es auf jeden Fall eine absolute super Entscheidung gewesen. Aber da müssen wir jetzt, wie gesagt, gucken und Sam Darnold muss halt auch diesen nächsten Schritt machen. Wenn wir uns angucken, ein Passer-Rating von 81,1, 36 Touchdowns, 28 Interceptions, so ein bisschen so ein ganzlinger Guy, das ist noch nicht so ganz, was man sich erwartet hat. Man möchte einfach von ihm, dass er das Team führen kann, dass er vorne weggeht, und genau das wird jetzt in diesem Jahr auf ihn drauf ankommen, da muss man auch ganz, ganz klar sagen. Also er ist jetzt gefordert, er muss jetzt dafür sorgen, dass das Team sich besser präsentiert, dass er sich besser präsentiert. Klar, man hat jetzt als Backup Joe Flacco geholt, der aber mit Sicherheit keine Herausforderung für ihn sein sollte, da er einfach nur da ist, falls er sich mal verletzen sollte, denn ansonsten, wenn man ohne Zendal in den letzten 2 Jahren gespielt hat, ist man 0-6 gegangen. Jetzt mit Flacco ist es vielleicht dann eher tendenziell ein bisschen besser, aber Sam Darnold wird auf jeden Fall gefordert sein. Lass uns Defense gucken, wo er Greg Williams dann auch so ein bisschen mit dabei ist und eigentlich gute Defense gestellt hat. Letztes Jahr 10. gewesen, Defensive DVOA, also wirklich gute Zahlen abgeliefert. Deswegen Ja, Problem ist nur, CJ Mosley, Jamal Adams, beide nicht mehr dabei. Mosley natürlich aufgrund von Covid-19 und Adams hat man getradet, was man irgendwie erwartet war, weil man sich ja nicht so zusammengefunden hat, wie man es gerne gehabt hätte. Was erwarten wir von der Defense der Jets, Stefan?
Also die Defense hat das Potenzial dazu, wieder okay zu sein, aber sicher schlechter wie letzte Saison. Also allgemein finde ich die gar nicht so schlecht aufgestellt, aber man verliert halt wirklich den besten Box-Safety der Liga in Jamal Adams. Und CJ Mosley auf Mittellinebacker ist sicher auch wirklich ein herber Verlust. Und sonst fehlen mir halt da so ein bisschen die großen Namen. Also Quinn Williams, glaube ich, der könnte wirklich heuer einen Schritt nach vorne machen, nachdem er letztes Jahr auch, glaube ich, verletzt war zum Teil. Und sonst sind da meiner Meinung nach nicht so viele Bright Spots. Pierre Desir hat man sich noch geholt auf Cornerback von den Indianapolis Colts. Der war aber auch letztes Jahr nicht besser wie Durchschnitt. Also allgemein, glaube ich, wird es nicht mehr so gut sein, wie es letztes Jahr war bei den Jets, was aber auch wirklich viel damit zusammenliegt, dass man eben einen Jamal Adams verliert hat und man den wirklich nicht so leicht kompensieren kann, so einen Verlust.
Das auf jeden Fall, und auch wie gesagt, CJ Mosley wird auch nicht so einfach zu ersetzen sein, klar, mit Avery Williams und Patrick Onwuazo hat man da vielleicht ein, zwei Leute, aber die sind noch jetzt nicht so super proven, ich bin da wirklich sehr gespannt, ob die Defense das bestätigen kann, was sie im letzten Jahr gezeigt haben. Natürlich, die Spiele und die Gegner sind in diesem Jahr noch einiges stärker als im letzten Jahr, also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie Greg Williams da seine Defense hinkriegen wird. Der wird auf jeden Fall gefordert sein, da muss ich Dinge einfallen, um einfach wichtige Leute wie den Jamal Adams und auch den CJ Mosley in diesem Jahr zu ersetzen. Und natürlich wird man dann natürlich sehen, ob er dann vielleicht sogar zwischendurch übernehmen muss. Wenn es denn nicht laufen sollte, kann natürlich Adam Gase durchaus schon in der Saison entlassen werden. Deswegen für Jets wird es eine sehr, sehr entscheidende Saison in diesem Jahr werden und das wird auch keine einfache werden, denn man möchte natürlich möglichst die fünfte Losing Season in Folge verhindern. Ob es funktionieren wird, wir werden es entsprechend sehen. Wir wollen uns jetzt aber nach einer kurzen Pause mit zwei weiteren Teams beschäftigen. Einmal dem vermutlich Favoriten, den Buffalo Bills und den New England Patriots, die in Jahr 1 nach Tom Brady sich fragen, wer wird denn der neue Starting Quarterback? Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind wieder zurück aus einer kurzen Pause. Mein Name ist Sebastian Müllhoff. Bei mir ist immer noch der liebe Stefan Reichel und wir wollen uns jetzt mit den Buffalo Bills beschäftigen, denn sie sind natürlich das Team, was im letzten Jahr Zweiter gewesen ist. Das aber trotzdem in die Playoffs geschafft haben, dort zwar gescheitert sind gegen das Team, was also gegen die Houston Texans gescheitert sind, mit 22-19, ein bisschen Pech, hätten durchaus gewinnen können. Am Ende haben sie sich selbst ein bisschen geschlagen, auch lag auch ein bisschen natürlich an Josh Allen. Trotzdem natürlich, jetzt ist die Chance für sie da, mit nach dem besten Rekord seit 1999 mit 10-6 diese Division zu gewinnen. Denn ich hatte es angesprochen, Tom Brady, er wird nicht da sein in diesem Jahr und das ist ein bisschen immer das Thema gewesen. Wenn er weg ist, muss man da sein. Und die Bills, Stefan, die stehen aktuell wirklich sehr, sehr gut da. Also sie haben sich wirklich darauf vorbereitet, dass Tom Brady vergehen wird. Und jetzt sind sie der Favorit, oder?
Also die Bills sind wirklich Favorit in der Division, weil einfach die Defense weiterhin wohl sehr gut sein wird. Man in der Offense sich den lang ersehnten Superstar-Receiver ertradet hat, indem man Stefon Diggs von den Minnesota Vikings sich geholt hat im Austausch gegen zwei First-Rounder. Und ja, da hat man sozusagen Josh Allen jetzt wirklich gute Waffen zur Verfügung gestellt. Die Frage ist halt, wie er das umsetzen kann und ob er wirklich der Typ dafür sein kann, dass sie einen tiefen Playoff-Run machen könnten.
Das ist die spannende Frage, denn auch er zählt in dieser 2018er Quarterback-Klasse, die wir schon angesprochen, ne? Sam Darnold, wir hatten ihn gerade schon, Josh Rosen, der aktuell nur dritter Mann bei den Miami Dolphins ist, und Baker Mayfield, den wir letzte Woche besprochen haben, bei den Cleveland Browns, und Lamar Jackson, der ja auch schon bei der entsprechend der Beste bisher ist, hat ja sich durchaus auch verdient, den MVP-Titel geholt in diesem Jahr, im vergangenen Jahr. Auch auf ihn natürlich ist die große Frage natürlich zuzukommen. Es wird heiß diskutiert unter den Fans, unter den Experten. Ist er der Mann für die Zukunft, für die Bills? Hindert er die Bills daran, erfolgreich zu sein? Stefan, was ist deine Meinung?
Was Josh Allen wirklich gut kann, ist laufen. Also das hat man auch das letzte Jahr gesehen. Wenn er mal unterwegs ist, dann ist das wirklich gefährlich. Aber er ist, sag ich mal, einfach kein Lamar Jackson vom Running Game her. Ich glaube, das möchten die Bills aber auch gar offensiv gar nicht sein. Und ja, das Passing Game ist wirklich schwierig. Größtes Problem ist meiner Meinung nach seine tiefen Bälle. Er war nur bei 42,4% aller seiner tiefen Bälle wirklich on Target. Also unter 50%, was bei weitem keine gute Zahl ist. Und ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich Bills Game schaue letzte Saison, es war ein Third Down Long, dann wusste ich schon, entweder er läuft jetzt oder sie können gleich punten, weil einfach insgesamt meiner Meinung nach die Genauigkeit in den Pässen oft gefehlt hat. Die waren zum Teil grob überworfen. Und wenn er sich da wirklich nicht verbessert, dann sehe ich schwarz für seine weitere Karriere als Quarterback. Er lebt natürlich von seinem starken Arm, aber im Endeffekt, wenn er so weiterspielt, wie er es die letzte Saison getan hat, dann hindert er so ein Team wie die Buffalo Bills einfach nur in ihrem Erfolg, weil die Defense halt wirklich so gut ist, dass die was gut reißen könnten.
Ja, es ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, wo wir, glaube ich, du hast zwei Seiten, die beide natürlich konsequent ihre Meinung verteidigen würden. Ich persönlich finde, dass Josh Allen im letzten Jahr schon besser geworden ist. Also er geht nicht mehr so viel Risiko ein, ist natürlich dadurch bedingt, dass er im ersten Jahr natürlich relativ viele Turnover produziert hat. Merkt man natürlich aber auch einfach, dass dann natürlich nicht mehr so die ganz großen langen Bälle mit rauskommt. Und auch wenn man sich anguckt, laut True Media hat er 23% seiner Bälle waren off-target, also einfach überworfen. Das ist schon ja enorm viel. Aber wenn man dieses 23% rausrechnen würde bei seiner Completion Percentage, ist er, wenn man das jetzt das Ganze anguckt, bei 76,3% bei seinen Würfen on target. Also das ist natürlich dann schon wieder eine so gute Quote, wo du denkst, okay, wenn du diese Off-Target-Würfe prozentual ein bisschen runterkriegen könntest, dann könnte er eigentlich ein guter Quarterback sein. Er könnte auch die 60% schaffen. Es haben andere schon bewiesen, dass man das auch kann. Auch ein Cam Newton hat schon bewiesen, dass er aus einem 15er-Prozent-Bereich komplett percentage rausgekommen ist. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich denke, dass ihm Stefon Diggs durchaus helfen wird. Denn man muss einfach gucken, der Bills Receiving Core, er ist noch nicht so der Überragende. Dann klar, du hast mit John Brown und Cole Beasley letztes Jahr das gut gemacht. Muss aber auch zugeben, John Brown war jetzt auch nicht unbedingt bei den Ravens beliebt. Deswegen haben sie ihn ja auch entsprechend gehen lassen. Und letztes Jahr waren 12 der 15 Starter, die mehr als 20% der Offensive Snaps gespielt haben, neue Spieler. Und das braucht einfach natürlich auch so ein bisschen seine Zeit. Und ich denke einfach, dass er jetzt mit einem weiteren, also mit einem klaren Nummer 1 Receiver wie Stefon Diggs, der einer der vielleicht 10 besten Receiver in der ganzen NFL ist, nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, vielleicht noch jemanden hat, wo er ein bisschen mehr drin vertrauen kann, dass er die Bälle fangen wird, weil er einfach die Erfahrung hat. Er weiß, das ist ein absolut Elite Receiver, auf den ich mich verlassen kann. Und deswegen denke ich schon, dass man von ihm nochmal einen Schritt vorwärts sehen wird. Ich hatte dann einen sehr, sehr spannenden Artikel dazu gelesen bei ESPN, der wirklich absolut lesenswert ist. Ich werde mit Sicherheit auch noch bei mir auf die Twitter-Timeline mal posten. Das ist wirklich sehr, sehr spannend zu lesen, inwieweit er eigentlich schlecht ist, aber natürlich auch vielleicht ein bisschen sich verbessert hat. Also das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir die ganze Saison überführen werden. Und ich denke, wir können uns am Ende des Jahres hinstellen und sagen, okay, das und das hat er gezeigt, hat sich verbessert, hat sich verschlechtert. Wir werden es entsprechend sehen. Ich persönlich denke, dass er den Schritt vorwärts machen wird, weil er jetzt einfach nochmal entsprechend Verstärkung bekommen hat mit einem Stefon Diggs und einfach ja nochmal den nächsten Schritt machen wird. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten wirklich auch die Offense, ne, mit noch einem Dawson Knox, dem Rookie, der letztes Jahr gute Ansätze gezeigt hat, der Titan auch, Croft, der da noch als Backup spielen kann. Das ist schon auf jeden Fall eine spannende Offense, die dort zusammensteht, denn wir müssen ja sagen, Stefan, die Defense, du hast es angesprochen, einer der besten, liegt natürlich auch an den Spielern, aber muss auch ganz klar sagen, Sean McDermott, was er dort leistet seit einigen Jahren, das absolute Top-Klasse, also ist nämlich einer der Top-5-Coaches in der NFL, was er mit diesem Team erreicht hat, mit den Buffalo Bills, wie er sie quasi aus dem Dreck hochgezogen hat zu einem Playoff-Team.
Also für mich liegt es wirklich auch viel mehr am Coaching und am Coach an sich wie an den Spielern, weil meiner Meinung nach bis auf Tre'Davious White vielleicht auch so ein bisschen der Starspieler in der Offense fehlt. Fängt im Pass Rush meiner Meinung nach an. Man hat Shaq Lawson schon verloren, das haben wir schon gesagt, er ist zu den Dolphins gegangen. Man hat sich dafür als Ersatz Mario Addison geholt. allgemein hört es sich von den Namen jetzt wirklich nicht toll an. Zum Beispiel hat man noch einen Jerry Hughes, einen Star, Lotto Le Lai, noch nie richtig ausgesprochen wahrscheinlich den Namen. Aber
wir haben jetzt aber Olivier, natürlich Opt-out ist, wir sind nicht mit dabei, aber Opt-out.
Opt-out, okay, das habe genau. Ich so gar nicht auf dem Titel gehabt. Man hat aber noch Ed Oliver, der sicher auch heuer eine gute Leistung zeigen wird. Und allgemein ist halt für mich wirklich die Defense in sich sehr, sehr schlüssig. Man hatte sonst kaum Abgänge, man hat noch einen Josh Norm geholt. Ob der nach seinen Spielen jetzt bei den Washington Redskins, da er hat damals noch unter dem Namen gespielt, wirklich so die Bereicherung sein wird, ist auch eine andere Frage, aber allgemein ist es halt, wie schon gesagt, sehr stimmig und ich glaube auch, dass die heuer wieder eine gute Leistung zeigen werden oder eine sehr gute Leistung sogar, die Buffalo Bills Defense.
Ja, das denke ich auch. Also die Defense, über die mache ich mir eigentlich aus Bildsicht eigentlich keine Gedanken, weil die ja Schnetzer ja wirklich sehr, sehr gut mit gewesen ist. Und natürlich auch gerade die Secondary angesprochen. Davis White hat letztes Jahr ein Passer-Rating von 38,9 erlaubt. Das ist das zweitbeste Wert in der gesamten Liga gewesen. Zudem hast du dann mit Micah Hyde, Jordan Pyre, ein absolutes Top-Safety. Du hast dazu jetzt noch, was ich sehr spannend finde persönlich, Josh Norman dazu geholt, den ehemaligen Pro-Bowler, den McDermott aus Carolina kennt. Also von daher dann nochmal vielleicht mal einen Schub gegeben für diese Secondary, die sowieso schon wirklich sehr stark gewesen ist. Da bin ich auch gespannt darauf, ob Tremaine Edmonds dann nochmal noch einen Schritt nach vorne machen kann. Er hat letzte Saison schon mit den meisten Tackles gemacht, aber so ein bisschen Potenzial, glaube ich, hat er noch. Da kann er noch ein bisschen Schritt mit dabei machen und dann muss natürlich AJ Klein natürlich die Rolle einnehmen von Lorenzo Alexander, der seine Karriere beendet hat, immer aber noch der NFL treu geblieben ist, ist jetzt in der Player Association vertreten und ansonsten bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie sich Rookie AJ Epenza schlagen wird. Gerade so der Pass Rush, es ist so ein bisschen das Problem der Defense, würde ich mal sagen. Da machen sie nicht so viele große Sackzahlen, aber trotzdem sind sie zu einer der effizientesten Defensive in der ganzen Liga und auf die wird es in diesem Jahr auch wieder ankommen. Und ich denke, für mich persönlich sind die Bills einfach der klare Favorit, weil einfach die Defense stark ist, die Offense ist nochmal besser geworden. Ich traue Josh Allen den Schritt einfach zu und deswegen, sprechen wir wahrscheinlich hier über den Division-Sieger, denn die Patriots, wir werden es jetzt gleich drüber sprechen, haben so ein bisschen Probleme, gerade offensiv. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem Team, was diese AFC East in den letzten 20 Jahren geprägt hat, wie kein anderes Team, das wahrscheinlich jemals in der Geschichte der NFL getan hat. Es ist unglaublich, die Division-Sieger aufzuzählen. Nur einmal hat es ein Team geschafft in den letzten 20 Jahren, die Patriots heranzuwinden, die Division zu gewinnen. Das war in dem Jahr, wo Tom Brady mit einem Kreuzbandriss gefehlt hat. In diesem Jahr ist Tom Brady gar nicht mehr bei den Patriots mit dabei, denn es gab jetzt ein Breakup zwischen Bill Belichick, Tom Brady und natürlich entsprechend dann auch den New England Patriots. Sie sind jetzt nicht mehr zusammen. Und Stefan, jetzt können wir endlich die Frage beantworten, wahrscheinlich, an wem der Erfolg der Patriots gelegen hat. War es Tom Brady oder war es Bill Belichick?
Also ich finde das so Schwarz-Weiß-Denken ganz...
Ja, ich weiß, aber heißt es ja immer, wer hat mehr Anteil an Erfolg und wer weniger.
Ja, es sind halt wirklich, auch wenn ich wirklich kein Patriots-Fan bin und Tom Brady auch wirklich nicht mag, muss man sagen, wäre immer ein sehr, sehr guter Quarterback. Ja, das System, das Bill Belichick auch in der Offense gespielt hat, war immer sehr gut. Aber man hat auch gesehen, letztes Jahr hat es nicht so funktioniert und da sind auch so die No-Name-Receiver, wenn ich sie so nennen darf, nicht so durchgestochen oder nicht so gut gewesen, wie es halt die Jahre davor war. Weil ein Chris Hogan oder so, die würden bei einem anderen Team gleich nie so gut funktionieren, wie sie es eben bei den Patriots getan haben. Und ich glaube, da kommen wir auch schon zum größten Need oder zur größten Schwachstelle bei den Patriots. Wide Receiver Core ist meiner Meinung nach immer noch schwach. Man hat sich ja eigentlich gar nicht verstärkt, soweit ich weiß, im Draft. Julian Edelman darf wieder den Nummer 1 Receiver geben. Mohamed Sanu war auch nach dem Trade, wo man einen Zweitrunden-Pick an die Atlanta Falcons gegeben hat, kaum ein Faktor. Ich glaube, er hat doch sogar noch den Kickoff oder besser gesagt den Return gefumbled, doch dann am Ende, der dann noch zum Touchdown getragen wurde im Playoff-Spiel. Und N'Keal Harry war letztes Jahr grottig, hat ja auch schon einen Spitznamen bekommen, N'Keal Can't Get Separation Harry. Also vielleicht sogar wieder mal ein schlechter Pick von den Patriots, was ja auch nicht allzu oft vorkommt. Also insgesamt, glaube ich, wird es auch offensiv heuer schwierig, auch wenn ein Cam Newton eventuell den Starting-Spot auf Quarterback haben könnte.
Bevor wir über die Quarterback-Position reden wollen, lass uns erstmal bei den Wide Receivers bleiben. Jetzt kurz zu N'Keal Harry, ich glaube, ich habe es gelesen, hat sich bei 11,1%, ich glaube nur 11,1% bei seinen Plays Separation schaffen können. Und das ist wirklich, also bei der Größe, das musst du besser hinkriegen. Es tut mir einfach leid. Also wenn du da, ich glaube, sogar First-Round-Pick bist, da muss mehr kommen. Also es ist da, es geht einfach nicht. Da erwartet man einfach mehr. Und dieses Wide Receiving Core, kann man es überhaupt so nennen? Also klar, du hast Julian Edelman, ne, absolut solider Receiver, der ist immer jemand dabei, der gibt 100%, 120%, der fightet sich überall rein, absolut sympathischer Kerl, gibt auch immer alles und wird mit Sicherheit auch für den Quarterback, wer auch immer Starter dann sein wird, eine wichtige Option sein. Auch James White, mit Sicherheit jemand dabei, der trainiert ist, auch mit den Wide Receivers, habe ich gelesen, wird auch seine Stats machen, auch natürlich eine wichtige Anspielstation sein. Dann hast du Mo Sanu geholt letztes Jahr. So richtig eingeschlagen hat er nicht. Ich glaube, da hat man sich ein bisschen mehr erwartet von ihm. Jetzt in diesem Jahr, vielleicht jetzt mit dem Offseason mehr im System von Josh McDaniels im Offensive Coordinator, geht es vielleicht ein bisschen besser. Ich bezweifle es noch ein bisschen, muss ich zugeben. Jetzt hat man sich David Bayard dazu geholt. Und vor allem, man hofft einfach, dass sich diese, ja, dass es immer mehr Separation gibt. Also, dass man schneller ist, dass der Receiving Corps sich einfach verbessert. Aber so wirklich Hoffnung habe ich halt nicht, weil Jacoby Myers ist mit dabei. Auch der war auch nicht wirklich gut letztes Jahr. Also, dieses Receiving Corps ist für mich ein riesengroßes Fragezeichen. Zudem hast du in einem historisch tiefen Draft sich keinen einzigen Wide Receiver genommen. Klar, Bill Belichick, das Einzige, was er nicht kann, ist Wide Receiver draften. Wir sehen es wieder mit N'Keal Harry. Aber trotzdem, bei der Klasse musst du zugreifen. Die Chance, dass du da daneben greifst, ist wahrscheinlich relativ gering. Deswegen, ja, es ist schon wirklich sehr, sehr kurios, dass dieser Wide Receiver Core für mich Bottom 5, finde ich sogar das schlechteste in der ganzen Liga, weil da einfach wirklich viel nicht klasse mit dabei ist. Viel hoffen, denken, dass es besser wird und so weiter, aber dieser Wide Receiver Core, da habe ich meine Bedenken. Auch die Titans mit zwei Rookies jetzt, Devin Asiasi und Dalton Keen. Spannende Leute, aber Titans brauchen sowieso meistens ein, zwei Jahre, bis sie sich richtig entwickeln können. Schauen wir mal, ob es da funktionieren kann. Aber jetzt lass uns zur Quarterback-Position kommen. Es sah ja erst nach aus, dass Jared Sittem der Quarterback wird, denn man hat sich in der Free Agency nichts geholt. Auch im Draft hat man sich dazu keinem entschieden. Und dann kam es dann Mitte Juni, dass man sich dann für Cam Newton entschieden hat. Und ja, jetzt fängt natürlich die Frage an, Stefan. Wer wird sein Quarterback? Cam Newton oder Jared Sittem?
Sollte Cam Newton so fit sein, wie es immer angeteasert wird, er ist ja freigegeben worden zum Spielen, denke ich, wird auch Cam Newton der Starter sein. Man hat ihn wirklich zu einem verdammt guten Vertrag bekommen. Man hat ihn ja, um zu sehen, was er denn noch fähig ist zu leisten in so einer Offense. Und dann kann man sich natürlich entscheiden, will man ihn etwa längerfristig unter Vertrag nehmen, pickt man den neuen Quarterback oder wird Jared Stidham der neue Franchise-QB sozusagen werden. Insgesamt hat man also meiner Meinung nach das Problem so ein bisschen auf nächstes Jahr vertagt.
Ja, ich denke auch. Also ich denke, du kannst zu dem Preis, für den du Cam Newton geholt hast, musst du es ausprobieren. Ne? Cam Newton hat jetzt in den letzten Jahren einige Verletzungen hinter sich gehabt, zwei Schulter-OPs innerhalb von 2 Jahren. letztes Jahr dann diese Fußverletzung, womit er ja wirklich große Probleme gehabt hat und auch entsprechend dann die Saison nach zwei Spielen dann auch für ihn beendet gewesen ist. Hat er auch gerade natürlich über die rechte Seite, über die Würfe dann wirklich große Probleme gehabt. Inwieweit das dann natürlich jetzt, wie er fit ist, das wissen wir alle nicht. Das wissen klar die Ärzte sagen, dass er fit ist, aber ne, gewisse Dinge bleiben einfach mit geheim. Also da werden auch nicht alles unbedingt so an die Presse posaunt, wie es dann wirklich im Endeffekt danach aussieht. Und natürlich geht es einfach für Cam Newton, dass er fit bleibt, dass er das Ganze annehmen wird. Denn man muss auch sagen, das ist natürlich auch eine andere Kultur, die auf ihn zukommt. Er ist ja mehr so dieser extrovertierte Typ, Star-Allüren, auch so, nicht so ganz, aber ist halt so ein Star-Typ, der halt gerne extrovertiert ist und so weiter. Das natürlich mit Bill Belichick funktioniert, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Man lobt Jared Stidham wirklich sehr, also dass er sich wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Man hat jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen. Ich weiß, ich habe auf Twitter auch eine Diskussion damit gehabt, wo dann gewisse Leute sagen, ja, er war im College schlecht und so weiter und vergiss es, er ist noch schlechter geworden. Das, was wir gesehen haben bisher, reicht halt noch nicht aus, um zu bewerten, ob er ein NFL-ready Quarterback ist. Finde ich persönlich, man kann College nicht so mit vergleichen mit der NFL, zumal man auch immer hört, dass er, wie gesagt, Fortschritte macht. Gut, muss man wahrscheinlich auch sagen, um ihn zu verkaufen, aber ich bin wirklich mal gespannt. Ich möchte gerne mal zwei, drei Spiele in Folge als Starter sehen. Ich denke, das wird, glaube ich, schon passieren. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Und dann schauen wir mal, was er hinkriegen kann. Natürlich, klar, es ist nicht ganz so einfach mit der Offense, mit den fehlenden Waffen. Die O-Line ist immer ein bisschen verbessert. Mark Andrews, der Center, kommt zurück. Der wird wieder fit sein. Das ist schon mal ganz gut zu sehen. Aber ja, es wird, glaube ich, eine spannende Frage zu sein, wer am Ende dort Starting Quarterback sein wird und ob er dann natürlich machen wird. Die Wildcard in dem ganzen Rennen ist Brian Hoyer. Aber ich denke nicht, dass er viele Starts sehen wird in diesem Jahr. Der wird ein maximal Backup sein. Und ja, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Natürlich mit Cam Newton wäre es vielleicht noch eine andere Offense mit ein bisschen mehr Run-Options und dann auch vielleicht ein bisschen mehr, dass dann auch wieder ja, das Running Game in Bewegung bringen kannst, denn das war ja letztes Jahr auch nicht so gut, wie man sich es eigentlich ja, wirklich gehofft hat. Jetzt muss natürlich David Andrews ein bisschen mit hoffen, dass er wieder mit dabei ist. James Devlin wird nicht mit dabei sein. Sony Michel muss wieder liefern, das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Und ja, ich bin gespannt, wie die Offense sein wird. Denn Stefan, über die Defense müssen wir uns eigentlich bei Bill Belichick keine Gedanken machen, die wird weiterhin gut sein, auch wenn natürlich zwei wichtige Puzzleteile fehlen werden. Die Patriots haben ja mit 8 Leuten, die opt-out sind, einige Verluste, unter anderem mit Dante Hightower, ja, so ein bisschen die Nieder der Defense eigentlich.
Also die Defense wird auch weiterhin wirklich gut sein, das kann ich mir auch gut vorstellen. Was für mich halt so ein bisschen das Fragezeichen ist, ich glaube, man hat beide Safeties verloren, oder? Patrick Chung ist auf jeden Fall auch, hat sozusagen die Saison aufgegeben. David McCourty ist soweit auch, was ich mal gelesen habe. Also das ist natürlich schon ein herber Schlag, wenn beide Safeties weg sind. Aber Bill Belichick hat das immer geschafft und ja, ich glaube, er wird es auch heuer wieder schaffen, das Spiel mit Cornerbacks und Safeties zu fluten und dann wird auch die Defense widerstehen. Ich glaube, dass sie nicht mehr so gut sein wird wie letztes Jahr. Allgemein sind halt meiner Meinung nach dann kaum mehr Namen vorhanden, bis auf den Stephon Gilmore, die wirklich für Qualität sprechen. Aber das ist halt eben das Geheimnis des Bill Belichicks, wie es dann doch immer wieder hinbekommt. Aber für mich stehen auch bei den Patriots mittlerweile die Zeichen darauf, dass sie heuer nicht die Playoffs schaffen werden.
Oh, da haben wir doch schon mal, auf jeden Fall mal eine Ansage. Kurz, Devin McCourty wird spielen. Ich glaube, da hat er sich überlegt, nicht zu spielen, aber hat sich dann noch im Endeffekt entschieden, doch an der Saison teilzunehmen. Deswegen wird dann wohl Kyle Duggar Abstinenz von Patrick Chung wohl nutzen, um sich dort den Starting-Safety-Job zu sichern, neben Devin McCourty. Ich bin auch sehr gespannt auf JC Jackson, der sich wirklich sehr gut entwickelt hat. Deswegen die Defense, da mache ich mir, wie gesagt, keine Gedanken. Klar, da sind die großen Namen mit dabei, aber muss einfach sagen, Bill Belichick macht mit diesem System, was er hat, einfach, ja, hat er seine Leute, die das wirklich perfekt umsetzen, die das wirklich 100% geben. Das ist einfach diese Mentalität, die bei den Patriots einfach mit drin ist. Deswegen müssen wir uns darum keine Gedanken machen, aber wie gesagt, angesichts der Stärke der Teams, die kommen wird, mit der NFC East, mit einem Kansas City Chiefs, mit auch spannenden Teams wie den Denver Broncos, den Oakland Raiders, aber auch den Los Angeles Chargers und der NFC West mit Seahawks, 49ers, Rams und auch die Cardinals, die es noch verbessert haben. Das werden harte Matchups werden und da muss die Offense liefern und das sehe ich halt bei den Patriots aktuell nicht. Und auch wenn es meinem Herz wirklich wehtut als Patriots-Fan, ich denke, dieses Jahr wird es wirklich, wirklich schwierig, die Playoffs zu erreichen. Ich sehe schon den ersten Player, also den ersten Division-Sieg der Bills einfach zukommen, weil sie einfach für mich das beste Team sind, auch wenn Josh Allen nicht unbedingt der beste Quarterback ist, aber für mich sind die Bills klare Favorit in der Division. Die werden den Titel geholt, den ersten seit 1995 für sie und Patriots 2, Dolphins 3, Jets 4, das ist meine Reihenfolge in der AFC. Stefan, siehst du es anders oder möchtest du noch was rumändern?
Ich gehe mit, habe jetzt kurz überlegt, setze ich sogar die Dolphins vor die Patriots, aber im Endeffekt glaube ich, dass einfach bei den Dolphins noch die Zeit zu jung ist. Sollten es die Patriots auch nächstes Jahr wieder nicht schaffen, den Receiving Core aufzubauen, sich da eine gewisse Qualität anzueignen und die Quarterback-Frage vielleicht auch immerhin noch nicht so geklärt sein, man weiß es ja nicht, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Dolphins dann besser sind wie die Patriots. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen.
Ja, ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt, ob das funktionieren wird, wie wir das und wie wir uns das vorstellen. Ich kann es, wie gesagt, vorstellen, dass die Patriots zum ersten Mal seit langer Zeit die Playoffs verpassen werden, weil einfach einiges dort ansteht. Deswegen, wir schauen natürlich genau noch, wir werden es genau für euch im Auge behalten, wie es sein wird und wie es aussehen wird am Ende, ob die Patriots zum ersten Mal seit langer Zeit die Playoffs verpassen werden und ob es mal wieder einen neuen Division-Sieger geben wird in der AFC, die ja wirklich eigentlich jahrelang als Patriots-Division galt. Deswegen, das war es jetzt soweit zu AFC East. Diese Woche kommt natürlich auch noch unsere Ausgabe zu NFC East, zu der Division, die sehr, sehr viele Division-Siege in den letzten Jahren gehabt hat. Dort hat bisher seit 2004 keiner geschafft, den Division-Titel zu verteidigen. Deswegen uns natürlich da unbedingt zuhören, uns auf jeden Fall weiter folgen bei dem Podcatcher eurer Wahl, iTunes, Spotify, was auch immer. Uns hört ihr auf überall, könntet ihr uns finden. Uns könnt ihr auch folgen auf Facebook und auf Twitter, dem Handle InterceptionFT. Uns auch dort immer gerne Fragen stellen zu den entsprechenden Divisions. Gibt es natürlich immer montags die Möglichkeit, uns dort einfach Fragen zu stellen, die wir dann natürlich on-air live für euch beantworten werden. Und natürlich auch ansonsten könnt ihr immer wieder Feedback uns geben über die Social Media Kanäle, aber auch gerne über iTunes. Am liebsten natürlich 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Sind gerne offen für alle Vorschläge und dann hören wir uns dann am Freitag wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.